Ja, ich freue mich auch hier zu sein. Ich habe das Vorrecht, ich darf euch noch vorher, vor meiner Predigt, noch drei Bücher kurz vorstellen, weil ich einfach merke, wenn ich ein Amerikaner, der richtig Deutsch schreibt, also Jesus, und ich dachte, oh, ich habe noch viel zu lernen. Ein geniales Buch, Timothy Keller, Jesus. Gibt es da irgendwie, klappt das irgendwie, oder mal gucken. Was ich auch viel lerne, ist einfach von Leuten. Von Leuten, die manchmal so normale Leute sind wie du und ich. Also jetzt nicht diese Obergurus, die so fromm in der Welt umherschweben und mit denen ich nichts zu tun habe, sondern ganz normale Menschen, Frauen, Männer wie du und ich. Ich habe ein Buch gelesen, hat mich total begeistert. Kathy Izzard. Kathy Izzard ist eine ganz normale Frau, hat eine ganz schwierige Kindheit mitgehabt, weil ihre Mutter psychisch krank war und ist dann wo weggezogen, hat dann dort angefangen mit Obdachlosen zu arbeiten und hat da mehr oder weniger ein bisschen ihre Berufung gefunden und hat dann auch einen, sagen wir mal, relativ bekannten Ex-Obdachlosen in Amerika mal eingeladen für so ein Event, um Geld zu sammeln, und zeigt ihm voll Begeisterung alles, was sie da hat, was sie gemacht haben, was sie machen. Der sagt, ja, können wir jetzt mal nach oben gehen? Sie ist ganz irritiert, warum der noch nicht so begeistert ist wie sie. Ja, oben sind nur Büros. Und dann fragt er sie, ja, und wo sind hier die Betten? Das heißt, ihr macht ein völlig tolles Programm tagsüber und dann schickt er die wieder raus auf die Straße. Kann ja nicht sein. Und das bringt sie aufs in Gedanken und sie fängt an, Wohnungen für Obdachlose zu suchen. Ich habe Gänsehaut gekriegt, als ich das gelesen habe, weil das war eine ganz normale Frau wie du und ich. Keine besondere, nichts Besonderes, wirklich total klasse. Kathy Izzard, wo sind hier die Betten? Und dann habe ich euch noch ein Buch mitgebracht von einem FEG-Pastor. Der ist FEG-Pastor in Bayern und der kommt aus seiner Geschichte raus, fromm sozialisiert, wurde dann Pastor, obwohl es eigentlich nicht zu ihm passt, ja, Pastor zu sein, weil er Zwangsstörungen hat. Er kann eigentlich nicht richtig mit Menschen umgehen und hat Zwangsstörungen, die bringen ihn in eine Alkoholsucht rein. Und er fängt dann an, irgendwann kann er nicht mehr, dann muss er in eine Therapie gehen, dann wird ihm empfohlen, aufzuhören mit als Pastor zu sein. Versucht dann ein F GJ, ein freiwilliges, gottloses Jahr zu machen, also ohne Gott, klappt aber nicht ganz, weil Gott ihn nicht ganz loslässt. Und er kommt und merkt dann langsam in seiner Zeit, dass das, was in seinem Hirn passiert, nichts Negatives ist, sondern er lernt von den Japanern, die eine zerbrochene Schüssel mit irgendwelchem Goldzeugs da zusammenkleben. Deswegen sagt er, mein goldener Sprung in seiner Schüssel. Ein Buch, und er geht auch hinterher darauf ein, wie können wir in der Gemeinde mit ihm umgehen? Was kann er lernen? Und er ist jetzt wieder Pastor, Teilzeitpastor, und er macht auch Suchtberatung. Also ein Buch, das ist sehr herausfordernd für uns als Gemeinden und hat auch ein bisschen was mit unserer Predigt heute zu tun. Aber da möchte ich jetzt euch bitten, kurz aufzustehen, weil ihr seid schon zu viel gesessen, dass wir jetzt mal kurz beten. Jesus, und ich danke dir, dass du uns einfach Vorbilder schenkst, dass du uns dich selber geschenkt hast als unser Bruder, als der, der uns den Zugang zum Vater eröffnet hat. Und dass du uns Vorbild bist und dass du uns zeigst, wie willst du mit Menschen umgehen? Wie gehst du mit uns um? Wie sehr liebst du uns? Und es ist so unglaublich, dass wir das eigentlich nie begreifen werden. Und lass uns das immer wieder neu bewusst werden, dass du lebendig bist. Und ich möchte dich bitten, dass du jetzt da bist, dass du gegenwärtig bist und dass du uns und mich, uns alle erreichst mit deiner Liebe und deiner Gegenwart. Amen. Genau, weil ihr schon relativ viel gesessen seid, also von mir aus dürft ihr gerne auch einfach mal hinten aufstehen und rumlaufen, das stört mich gar nicht. Ja, Hauptsache ihr seid bei mir. Ich habe jetzt gerade die Zopf, bin ich vielleicht schon langsam. Und ich merke einfach selber, wenn ich ab und zu lese, in der Bibel lese, ein Buch lese in der Bibel, das hatte ich auch letztes Mal schon gesagt, dann hilft es uns manchmal, einen anderen Fokus drauf zu richten. Entweder eine andere Übersetzung zu nehmen, etwa eine, die ich noch nicht kenne, wo ich noch nicht genau weiß, wo steht alles, oder auch einen anderen Fokus zu lesen. Ja? Ein anderer Blickwinkel, der uns hilft, das Wort Gottes zu verstehen. Aktuell lese ich, wie gesagt, das Johannesevangelium, habe ich euch schon mal erzählt, unter dem Thema Beziehungen. Beziehungen ist eines der schwierigsten Dinge, die es überhaupt gibt. Beziehungen, da kann es nur noch krachen. Ja? Also wenn es in einer Beziehung immer nur gut geht, dann stimmt das nicht. Das gibt es eigentlich nicht. Ja? Im ersten Kapitel, was ich euch schon mal hatte, war mein Schwerpunkt vor allem in der Gottesbeziehung. Ja? Beziehung zwischen Gott und uns. Heute geht es mir um den Kontakt von Jesus mit zwei völlig unterschiedlichen Menschen. Ja? Und ich möchte, dass wir lernen von Jesus, wie geht Jesus mit Menschen um, was kann das mit mir machen? Wie kann ich vielleicht auch daraus lernen, mit anderen Menschen umzugehen? In Kapitel 3 begegnet Jesus einem Schriftgelehrten. Nikodemus ist ein Mensch, der einen Großteil seines Lebens die heiligen Schriften studiert hat. Ja, also einer der Oberen in Israel, einer der, der was zu sagen hat. Der war ein Theologe seiner Zeit. Er war sehr engagiert und hat echt die Bibel fast auswendig gewusst. Ja? Und für ihn, das war so ein Typ, der hat weniger von den Emotionen her gehandelt. So? Ja, okay. Also der Typ hat weniger von den Emotionen her gehandelt, sondern der hat viel mit seinem Hirn ausgemacht. Ja, sein Hirn war das, was ihn da geschafft hat, seine Beziehung zu Gott zu kriegen. Sein Kopf war sein Zugang zu Gott. Und jetzt trifft Nikodemus auf einen Menschen, Jesus, und der hinterfragt alles. Allein durch seine Art und Weise hinterfragt er alles, was der Nikodemus bis jetzt irgendwie so geglaubt hat. Ja, und er sagt, ey, zu dem muss ich hingehen, von dem muss ich lernen, da ist was völlig Neues. Und dann sagt er auch, eines Nachts, da kam ein Pharisäer mit Namen Nikodemus zu Jesus, der zu den führenden Juden zählte. Also Johannes Kapitel 3. Meister, sagte er, wir alle wissen, dass doch Gott dich gesandt hat, um uns zu lehren. Die Wunder, die du tust, beweisen, dass Gott mit dir ist. Das ist ein Mensch, der kommt, der merkt, da ist was anderes. Der merkt, da ist was. Das hat was mit mir zu tun. Da möchte ich irgendwas draus lernen. Ja? Und er kommt zu Jesus und denkt, oh, der kann mir vielleicht einige Sachen neu sagen. Und doch, dann kommt Jesus und der reagiert ganz anders. Der reagiert ganz anders, als der Nikodemus so erwartet hat. Ja? Jesus lässt sich nicht auf eine Diskussion ein. Er könnte sich auf eine Diskussion mit einem Theologen einlassen. Das ist sicherlich spannend. Sondern er entgegnet, er sagt ihm was anderes. Er sagt zu ihm, Nikodemus, ich versichere dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Hä? Was? Was will der von mir? Ja? Ist es die Antwort, die Nikodemus überhaupt will? Er wollte von Jesus gelehrt werden, er wollte neue Impulse kriegen für sein Hirn. Und dann sagt er, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, dann sagt er, was? Ja, wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Nikodemus will unbedingt das Reich Gottes sehen. Das ist sein Ding. Das Reich Gottes ist sein wichtigstes Ding. Daher ist er auch Schriftgelehrter. Und als Pharisäer hält er die Gebote 150-prozentig. Das ist kein 100-prozentiger, das ist ein 150-prozentiger. Von jedem Kräutlein gibt er 10% ab. Ja, für ihn ist der Weg in den Himmel fast wie eine steile Leiter oder eine steile Treppe, die man nur dann emporgehen kann, wenn man alle Gebote einhält. Eigentlich ziemlich anstrengend. Ja, aber für ihn ist es eine Lehre. Da kann ich was tun, ich kann mich um was kümmern. Ich kann die Bibel studieren. Ich kann in mir im Internet 1000 Predigten von besonderen Pastoren und Pastorinnen anhören. Kann alle Möglichkeiten ausschöpfen, um wirklich ein gutes Wissen zu bekommen. Also je mehr ich weiß, umso mehr klettere ich hoch. Das Problem ist, dass man manchmal auch wieder runterklettert, wenn man weniger weiß. Also total anstrengend. Ja? Und dann kommt Jesus mit einer Aussage, du musst von Neuem geboren werden. Ja? Wenn du das Reich Gottes sehen willst. Nun, die Mütter wissen das alle. Eine Geburt ist für das Baby, was zutiefst passiv ist. Die Mutter ist sehr aktiv, definitiv. Aber ich habe noch kein Baby gesehen, ja, und von keinem gehört, dass sich mit den Füßen abgestoßen hat, ja, um aus der Öffnung rauszukommen. Ja? Und noch keines hat irgendwie die Hände genommen, um selber was zu machen. Nein, eine Geburt ist was zutiefst Passives. Auch eine geistliche Geburt ist was zutiefst Passives. Du kannst nichts machen, es tut mir leid. Du wirst nicht von dir aus zu Gott kommen können. Das ist diese Aussage. Ja? Das Baby ist voll und ganz abhängig. Und wir sind es auch. Wir können uns nicht aktiv an Gott wenden. Er kommt zu uns und es ist ein Gnadengeschenk, Kind Gottes zu werden. Die Leiter, man denkt nach Himmel, in den Himmel bleibt immer noch da. Aber wir zischen jetzt gerade nebendran aus Gnade vorbei. Wir müssen sie nicht selber hochklettern. Ja? Einerseits ist daher der Wunsch, durch Wissen zur Erkenntnis zu kommen und durch die Erkenntnis zu Gott. Aber letztendlich ist es Gott selber, der uns Kind Gottes werden lässt. Und lasst uns nie vergessen, es ist nichts, was wir tun können. Und wenn ich mir diesen Kontakt, diese Beziehung zwischen Jesus und Nikodemus angucke, dann frage ich mich, was kann ich denn daraus lernen? Stellt euch mal vor, abends, Sommerzeit, Spätsommer, ja, wenn wir in Israel wären, es ist ja jetzt langsam auch schon wieder früher dunkel, aber in Israel ist es schon um 8 Uhr, so ziemlich dunkel, ziemlich Nacht schon. Ja, wir sitzen da zusammen, grillen irgendwelchen Fisch oder was anderes. Und dann kommt jemand, setzt sich neben dich und spricht dich an und sagt, ey, das, was ihr da macht, das ist ja total klasse. Ja, das kann ja nur von Gott kommen. Du fühlst dich gebauchpinselt und fängst an eine Diskussion mit ihm. Ja, das klingt auch erstmal gut so. Und wir lassen uns auf den Menschen ein und reden mit ihm so, wie er das vorgibt. Ja, ganz anders kann es aber auch sein, wenn ich in dem Gespräch mit dem Menschen gleichzeitig im Gespräch mit Gott bin. Klingt jetzt ein bisschen schizophren, ist aber gut. Ich habe das im Buchladen auch erst selber lernen müssen, dass ich, während ich die Leute berate, Gott frage, Gott mit Gott rede und sage, gib mir Impulse, gib mir Ideen. Was will die Person wirklich? Was braucht sie denn? Wir können lernen, weil Gott in uns ist, weil Jesus in uns ist, können wir lernen, sowohl mit, sag mal, auf der gleichen Ebene mit einem Menschen zu reden, als auch gleichzeitig mit Gott zu reden. Es ist ein Lernprozess, der aber sich sehr lohnt. Ja? Und ich merke dann, wann kommen die manchmal die Leute und sagen, ich suche das und das, ich frage ein bisschen nach, bete ein bisschen und empfehle ihnen was ganz was anderes. Ein Geschenk ist immer, wenn die hinterher zurückkommen und sagen, das war genau das Richtige. Tut mir gut. Und das merke ich auch. Genauso ist es mit Jesus und Nikodemus. Ja? Es geht Jesus um Nikodemus ums Himmelreich, aber ganz anders, als er bisher dachte. Ja? Und wenn ihr Kinder, genau. Das heißt, ganz anders, einfach reden im Gespräch mit Gott sein. Immer. Ob es mit ja, lernen, dass Gott dieses, was Paulus auch sagt, permanent zu beten, das ist jetzt nicht irgendwo sich permanent hinknien und zu beten. Das können wir nicht. Aber ich kann locker beim Fahrradfahren, beim Autofahren, ich kann im Gespräch mit Jesus reden. Ja, das braucht Übung. Aber dann, wenn ich in dieses Gespräch reinkomme, dann komme ich auf das Wesentliche. Ja, und das Wesentliche hier ist, dass Nikodemus einen ganz anderen Blick bekommt für das, was er bisher hat. Ob er es begriffen hat, das wissen wir nicht. Ja? Aber es war genau das, was er brauchte. Und so ist es manchmal bei uns auch. Wisst ihr, wir haben irgendeinen Schriftgelehrten, irgendeinen Theologen, einen Gemeindeleiter, einen Pastor, einen Chef, einen Schulleiter, irgendwas, der uns bauchpinselt, der uns irgendwas versucht. Und ich rede und merke, vielleicht ist da was ganz was anderes. Kann ich selber sein und kann ich mit ihm reden, kann ich ihm das sagen, was Gott wirklich nimmt? Das ist eine Herausforderung, die wir uns haben. Der nächste Kontakt, also ich bin nachher noch ein bisschen da, wir können eben noch weiterreden, aber ich will auch noch fertig werden heute. Der nächste Kontakt, den wir haben noch hier in diesem nächsten Kapitel, Kapitel 4, ist Jesus und die Samariterin. Dazu habe ich jetzt euch mal die Landkarte von Israel mitgebracht und muss euch da mal was zeigen. Jesus geht nämlich von Judäa zurück nach Galatien. Und dann kommt er durch Samarien. Also, wo er eigentlich her ist, er ist gerade in Jerusalem, will dahin, nach Galiläa. Und normalerweise ein frommer Jude hat mit den Samaritern nichts zu tun. Mit denen habe ich nichts zu tun. Das sind quasi noch schlimmer fast als Aussätzige. Das heißt, ein frommer Jude, wenn er nach Galiläa will, läuft hier von Jerusalem erst hier runter an den Jordan, dann läuft er hier hoch und dann wieder zurück. Die laufen, die fahren nicht Auto, das sind um 10 Kilometer, die mehr mit dem Auto fahren, sondern die laufen, Haufen Umweg. Jesus jedoch geht mittendurch. Ja? Und hier in der Nähe, da gibt es eine Stadt, die heißt Sychar. Ja, bei dieser Stadt Sychar, da gibt es einen Brunnen außerhalb und an dem Brunnen, da sitzt Jesus, weil die Jünger gehen erstmal shoppen, also Essen shoppen, und er ist alleine da an dem Brunnen. Da kommt in der Mittagshitze eine Frau, ja, will Wasser schöpfen und Jesus bittet sie um Wasser. Langer Text. Könnt ihr nachher vielleicht nochmal auch nachlesen oder selber mal nachlesen. Jesus bittet die Frau, eine Samariterin, um Wasser. Ja? Und für sie passieren da zwei völlig erstaunliche und besondere Dinge. Ja? Zum ersten Mal ist, dass ein Mann sie um Wasser bittet. Das war damals nicht üblich. Ja? Das kommt auch später noch in Vers 27, da kommt es auch noch, die Jünger sind völlig irritiert, dass Jesus mit einer Frau spricht. Können die nicht nachvollziehen. Ja? Und das zweite Erstaunliche ist, Vers 9, fragt sie, du bist ein Jude und ich bin eine Samariterin, warum bittest du mich, dir zu trinken zu geben? Die haben eigentlich nichts miteinander zu tun und die ist völlig irritiert. Jesus unterhält sich mit der Frau, ja, spricht mit ihr, er sagt ihr, dass er ihr das lebendige Wasser geben kann. Und dann bittet sie ihn, das ihr zu geben. Und Jesus sagt, okay, geh und hol deinen Mann. Ja, und dann sagt sie, Vers 17, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, das stimmt, du hast keinen Mann. Du hattest 5 Ehemänner, mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, bist du nicht verheiratet. Hast du ganz richtig gesagt. Bosch. Jetzt müssen wir überlegen, mit so einer Frau redet ein frommer Jude, Jesus, mit einer Frau, die A, Samariterin ist, klar, eine Frau ist sie, und dann hat sie schon einen 5. Ehemann oder 6., mit dem lebt sie nicht mal zusammen. Sag mal, das wäre nicht mal was für fromme heutzutage, also eine gute Ansprechpartnerin. Selbst heutzutage Fromme würden sagen, die kenne ich, nee, mit der habe ich jetzt nichts zu tun, da gehe ich lieber, da leide ich lieber Durst. Ja? Unglaublich, was Jesus da macht. Entgegen aller Konventionen, die es auch noch heute gibt. Ja? Und die Frau ist dann so begeistert, dass sie zurückgeht in die Stadt und die Leute zusammentrommelt und da bricht eine Erweckung aus. Aber ich wollte euch die Beziehung jetzt mal mit euch angucken. Jesus beginnt das Gespräch mit einer Frau, die eigentlich für ihn aus mehreren Gründen verboten ist. Ja? Erstens, es ist eine Frau. Zweitens, eine Samariterin. Das Dritte, sie lebt unverheiratet mit einem 6. Mann zusammen. Ja? Also wie gesagt, für manche fromme Christen heutzutage wäre das selbst das schon ein No-Go. Geht gar nicht. Für manche ist es okay, die sagen, das ist ja kein Problem. Aber wenn wir ehrlich sind, dann hat jeder von uns irgendwelche Menschen, irgendwelche, ich sage es mal, Typen, irgendwelche schrägen Vögel, da würde ich viel lieber Durst leiden, als die um Wasser zu bitten. Es gibt für uns manchmal Menschen, mit denen ich überhaupt nicht in Kontakt trete, aus verschiedensten Gründen. Klar, wenn ich im Rahmen von der Evangelisation unterwegs bin, dann muss ich das machen, aber sonst nicht im normalen Alltag. Das mögen ganz normale, eine voll verschleierte muslimische Frau sein, das kann auch so ein bärtiger muslimischer Mann sein, es kann eine Prostituierte sein, das kann ein Dealer sein, Homosexuelle, Transsexuelle oder Leute, denen man ansieht, dass sie echt schräg sind, ja, die sich auch so kleiden. Oder sogar manchmal die Moffs aus der Schule. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ein Moff ist. Ja, ihr wisst, also das ist die Abkürzung für Mensch ohne Freunde. Ja, gab es bei uns, als meine Kinder noch in der Schule waren, war das ein ganz wichtiger Begriff. Ja, und können wir jetzt von Jesus lernen und ganz normal mit diesen Menschen umgehen? Manchmal sind diese schrägen Typen ja auch noch unsere Nachbarn. Ja, die so laut sind, dass man sogar durch die Wand durchhört und du denkst, oh mein, kann das sein? Ja, oder in der Schule ist es der Moff, ja, oder ich selber bin der Moff. Stellt euch vor, ihr seid hier irgendwo in Wiesloch-Walldorf unterwegs, am Bahnhof, der so recht nah war, habe ich heute erstaunlich mitgekriegt, oder irgendwo, wenn es eine Fußgängerzone ist, ihr sitzt da, irgendwie hat alles zu, ihr habt tierischen Durst, ja, und da hockt so ein Typ oder eine Typin, man sieht es nicht ganz von außen, man weiß nicht genau, wer das ist, was das ist, bunt, schräg, tätowiert, alles Mögliche, die hat aber ein Sixpack Wasser vor sich und ihr habt Durst ohne Ende. Und ihr geht hin zu dem Menschen und fragt, kann ich ein Fläschchen von dir haben, ich habe so Durst. Der guckt dich an und sagt, sag mal, bist du nicht einer von diesen Frommen da aus der Industrie da, aus der Bunzendings da, aus dem Industriegebiet? Wieso fragst du mich? Ja, so eine Situation haben wir hier. Ja, Jesus spricht ganz normal mit dieser Frau, als wenn nichts wäre und erklärt ihr, dass er der Messias ist. Was ich hochinteressant finde, an keiner Stelle, an dieser Stelle, wirft Jesus der Frau vor, was sie getan hat. An keiner Stelle. Er sagt ihr, ja, stimmt, du hast keinen Mann, du hast 5 Männer gehabt und mit dem jetzigen bist du nicht verheiratet, stimmt. Aber er wirft ihr nicht vor, dass sie was zu tun hat. Er sagt ihr keine Handlungsanweisung, was musst du jetzt machen? Ich weiß nicht, ob die hinterher den Mann geheiratet hat. Das steht nicht da, das war Johannes überhaupt nicht wichtig. Ja? Es ist keine weitergehende Wertung. Fand ich hochinteressant. Ja. Und wenn wir in unserem Umfeld leben, und das ist mir persönlich inzwischen immer deutlicher geworden, und es wird mir immer deutlicher, je älter ich werde. Ja. Wir sind Boten der Liebe Gottes. Jesus war ein Bote der Liebe Gottes, der den Menschen gesagt hat, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja. Und wenn ich in meinem Umfeld lebe, dann kann ich auch Bote der Liebe Gottes sein. Dann kann ich mit unserem normalen Alltag, in meinem ganz normalen Alltag, mit ganz schrägen Vögeln zusammenkommen und denen normal begegnen, weil ich, und da kommt meine letzte Predigt zusammen, weil Jesus in mir lebt. Wenn Jesus nicht in mir drin ist und ich versuche, den Zeugs fromm zu sein, wenn ich versuche, human zu sein, wenn ich versuche, irgendwie mit Menschen in Kontakt zu kommen, nur aufgrund meiner eigenen Kraft, dann geht es ziemlich schief. Kann ich zumindest von mir sagen. Ich brauche den Kontakt, die Liebe Jesus in mir drin, die größer ist als alles, was ich bis jetzt kenne. Ja? Und wenn ich mit Jesus in einer Beziehung bin, dann ändert sich, dann kann ich auch auf Leute zugehen. Und wenn die Leute dann in die Beziehung zu Jesus kommen, dann ändern sie sich im Laufe der Zeit durch Erneuerung ihres Sinnes. Das ist aus dem Römerbrief, da steht, orientiert euch nicht am Verhalten, den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. So, das ist eine Aussage, die Gott mir sagt. Ulrich, lass dich durch Gott in den neuen Menschen verwandeln. Durch Veränderung deines Sinnes. Es ist nicht eine Aussage, die heißt, Ulrich, sag du den anderen, dass sie sich verändern sollen. Ist manchmal schwierig. Ja, ich würde, also gerade in der Ehe ist es schwierig, ich hätte lieber, dass meine Frau sich ändert, als dass ich mich ändere. Ja? Ja? Ich kann es nicht von den Mitmenschen fordern. Ich kann es nicht von einem fordern, dass er sich ändert. Ja? Ich gehe auf ihn zu, Jesus geht auf die Frau zu und begegnet dieser Frau mit Wertschätzung. Wisst ihr, warum die in der Mittagshitze an den Brunnen geht? Weil die der Moff der Stadt Sychar ist. Ja, weil die, wenn die abends, wenn alle gehen, wüsste die genau, dass die immer nur solche Finger auf sich hätte. Und Jesus begegnet dieser Frau mit Wertschätzung. Eine Wertschätzung, die schon ewig nicht mehr erlebt hat. Wo sie gesucht hat bei ihren Männern und nicht gefunden hat. Ja? Und es ist für mich die Frage, kann ich Menschen mit meiner Umgebung, kann ich davon lernen, kann ich Menschen in meiner Umgebung mit Wertschätzung begegnen? Kann ich meine Kinder, die in der Schule, in der ersten Klasse, im Studium irgendwo sind, motivieren, dass sie Menschen mit Wertschätzung begegnen, denen sonst keiner mit Wertschätzung begegnet? Kann ich sie motivieren und begleiten, auch dass sie mit Außenseitern zusammen sind? Bin ich bereit, Menschen zu motivieren, wo ich eigentlich gar keinen Bock dazu habe? Auf gut Deutsch. Ich möchte diese Begegnungen, diese zwei Begegnungen mal zusammenfassen. Ja? Auch wenn wichtige Menschen mit euch reden, auch wenn irgendwelche Menschen mit euch reden, wo ihr denkt, die sind etwas Besseres, was Höheres oder sonst was. Bleibt ihr selber. Bleibt die, die ihr seid. Und geht nicht unbedingt auf die ein. Lasst euch nicht einlullen. Bleibt im Gespräch mit Gott, während ihr mit denen redet. Lernt das. Lernt das, mit anderen zu reden und gleichzeitig mit Gott in Kontakt zu sein. Ja? Vielleicht zeigt Gott euch auch eine ganz andere Blickrichtung, was mit dem Menschen wichtig ist. Begegnet den Menschen, die um euch sind, mit Wertschätzung. Auch den schrägen Vögeln. Auch denen, die ein bisschen komisch sind. Auch denen, die ihr eigentlich nicht leiden könnt. Es ist schwierig, ich weiß das. Weiß ich sehr gut und es fällt mir sehr schwer. Aber ich möchte von Jesus lernen, ich möchte von Jesus, dass seine Liebe mich durchdringt, dass ich auch die schrägen Nachbarn lieben kann. Auch wenn sie sich wieder in ihrem Bad über uns beschweren und ich höre das. Es ist nicht ganz einfach. Es gibt so schräge Vögel. Oder egal, in unserem Umfeld. In den Buchladen kommen immer wieder Leute rein, wo ich denke, oh nee, bitte der heute nicht. Das ist Demut, zu sagen, okay doch. Tief durchatmen, Jesus bitte. Und auf die schrägen Vögel zugehen. Und eines Wort, was ich einfach mir und euch einfach sagen möchte. Seid Boten der Liebe Gottes. Seid Boten der Liebe Gottes und geht davon aus, dass was immer tut, Gott mit den Menschen eine Veränderung bewirkt. Ich bin's nicht. Ich habe das bei meiner Frau nicht geschafft und ich werde es bei Fremden auch nicht schaffen. Seid ihr in erster Linie Boten der Liebe Gottes, auch bei schrägen Vögeln. Lernt von Jesus. Amen.